Nimmsrad, der Podcast heute mit
Alex Tuspas.
Lebkuchen oder Vanillekipferl?
Ah, Vanillekipferl.
Bitcoin oder bitte keinen?
Hättest schon gern ein. Ja.
Ampel oder Kreisverkehr?
Kreisverkehr.
Überraschung des Monats?
Ja, ich glaube, die Überraschung des Monats war, glaube ich, für uns alle, dass Amerika sich sehr schnell und sehr klar, also deutlich klarer entschieden hat, als wir alle geglaubt haben.
Gut, springen wir von dieser Aussage zu meinem Happy Anniversary. Alex, unser Einjähriges. Wir haben tatsächlich im November 2023 das erste Mal aufgenommen.
Sabralat, ist das schon wieder ein Jahr her?
Wann? Ja, also in dem Moment ist ein bisschen was passiert. Du hast es gerade angesprochen, in den letzten Wochen ist schon einiges passiert, aber so ist es nun mal. Umso besser, dass wir regelmäßig sprechen. Also von meiner Seite lieben Dank dir dafür, dass du dir jedes Mal die Zeit nimmst. Ich bin gespannt, wie lange du es noch durchhältst.
Es ist eher danke dir, deiner wirklich ganz persönlich dir, die Geduld. Weil ich traue mich jetzt mittlerweile auch selber anzuhören und merke, wie fahrig ich manchmal bin und wie übersprudelnd und echt anstrengend. Ich glaube, da draußen, also einen kollektiven großen Applaus für die Sissi, dass sie sich das jedes Mal antut. Und ich habe eben jetzt...
Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die zuhört.
Ja gut,
manche mögen
Entschuldigung an alle da draußen, ich werde mich bessern.
Du sollst schon sprudeln, so ist es nicht. Also, und das kriege ich schon hin. Ja, heute zu den drei kleinen Fragezeichen. Mhm. Ich dachte mir, machen wir mal was ganz out of place, aus gegebenen Anlass. Meine Frage an dich, was tust du für deine mentale Gesundheit? Tust du etwas? Hast du eine Strategie oder geht es dir auch so ganz gut?
Ja, also ich glaube, dass momentan, also schon, glaube ich, mit allen Menschen, die ich spreche, die tun sich schon ein bisschen schwer, mental momentan wirklich gesund zu bleiben, weil es jetzt nicht die guten Nachrichten da draußen stehen, jetzt nicht direkt in der Schlange, also sei es in der Industrie oder auch global. Ich habe eine ganz einfache einen Grundschutz aufgebaut. Also ich habe seit, glaube ich, 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Also ich habe seit 20 Jahren keinen Fernsehanschluss mehr. Also das klassische lineare Fernsehen funktioniert bei mir nicht. Also ich schlafe nicht einfach am Fernseher, ich schaue ganz wenig Fernsehen, wenn dann wirklich irgendwas mit Apple TV, das beginnt und es endet. Punkt. Und jetzt ganz was Hartes, ich bin sehr selektiv mit Nachrichten. Das heißt, nicht jeden Tag ich habe irgendwann mal aufgehört, wirklich heute Nachrichten oder diese ganzen diese ganzen Nachrichtensendungen zu schauen, weil auf ganz einfachen Erkenntnis, ich nehme die natürlich am normalen Leben sehr stark, normal teil, aber nicht in überbordendem Maße und vor allen Dingen auch sehr selektiv. Das heißt, nicht jeden Abend das Hus der schlechten Nachrichten, das nämlich schon seit Jahren wirklich eigentlich nur Dauerschleife ist, weil es gibt sehr viele Dinge, die ich einfach nicht ändern kann und da macht es nichts, da nutzt es nicht so wahnsinnig viel, wenn es mit dem schwersten Ballast mit mir nimmt, weil ich nehme sowas immer sehr zu Herzen, denke sehr stark darüber nach, auch in der Nacht und gerade am Abend sich so voll zu pumpen, ist für mich ganz persönlich nicht gut.
Ja, das heißt, ich schaue das mir dann am Morgen an. Ja, okay. Ja, so in den Morgen starten tue ich auch nicht, also es wird ja irgendwie an einen herangetragen und irgendwie bekommt man es dann doch mit. Aber tatsächlich, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Nachrichten-Apps nach hinten geschoben. Ich schaue auch schon sehr, sehr selektiv, wenn überhaupt fern. Und schalte zum Beispiel die Tagesschau auch um 20.14 Uhr an, um das Wetter zu sehen. Und das reicht mir schon, wenn schlechte Nachrichten... Nein, das ist Wetter, das darf tun, was es will. Und ja, aber sonst Süddeutsche App, Bild-Zeitungs-App, nur ein Scherz. Habe ich nach hinten verlagert und drücke ich tatsächlich auch nicht mehr drauf. Und habe somit auch das Zelebrieren des zukünftigen und Ex-US-Präsidenten nicht gesehen. Und dann so Bilder wie diese Herren im Flugzeug sitzen, die kommen dann, die wuschen einmal so durch, die sieht man dann, das lässt sich nicht aufhalten. Aber es ist dramatisch, aber ja, Nachrichtenentzug hilft auch bei mir. Ja, Nachrichten, die ich doch noch mitteilen möchte, ist so das zweite kleine Fragezeichen, beziehungsweise einfach vielleicht mal runterbeten, was so passiert ist in der Bike-Branche. bei Santa Cruz und Cervello gab es die Nachricht, dass ihr Werk, das haben sie, also Fertigungsstätte, hatten sie erst 2020 eröffnet. Ende 2020, glaube ich, in Mainz. Wird jetzt dann doch geschlossen. Zum Frühjahr 25 läuft es aus. Und die Produktion wird verlagert an den Standort in Niedersachsen. Weiß nicht, möchtest du dazu was sagen? Haben wir schon genug gesagt zu der Welle, die da durch die Branche schwappt?
Also ich würde mal sagen, dass die Produktion von Santa Cruz und Cervello war jetzt, das ist jetzt kein flächendeckendes Riesenwerk. Das ist eher
in Litauen haben sie so ein großes Werk gebaut. Also sie gehören ja beide zu Pon, zur Pon-Gruppe. Und Pon hat Riese gebaut in Litauen. Gell?
Ja, und dass die natürlich jetzt die Schotten dicht machen bei der schweren See, die da draußen herrscht, ist klar. Und dass sie es zentralisieren und an einen Standort zusammenziehen, ist auch klar. Ob das dann tatsächlich reichen wird, wird man sehen. Es ist für sowas ist immer schlimm, weil da sind persönliche Schicksale damit verbunden und das macht die Sache immer wahnsinnig schwierig. Aber aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht ist das ja nachvollziehbar. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch ein Stück weit weitergehen so. Also
ja, ich glaube, da draußen ist ein paar Sachen auf uns
25
zu,
schwerste See. Mhm. Es gibt ein paar Zeichen, wo es die dunkle Wolkendecke ein paar hellere Stellen hat. Aber
ja, Bike 24 hat Zahlen gemeldet und hat jetzt einen operativen Gewinn gemeldet von 2,5 Millionen Euro im Q3 diesen Jahres. Mhm. Also die Börse hat es jetzt nicht honoriert, sozusagen. Sie fallen stetig. Also muss man sich mal vorstellen, seit IPO, also seit Börsengang, sind es dann doch 90% gell, im Minus.
Hm. Jo. Ja, das ist aber momentan dramatisch, aber Bike 24 ist sehr stark in Teile und weniger in Fahrräder. Das heißt, das Riesenmonster-Overstock-Thema haben die jetzt vielleicht, trifft sie nicht so dermaßen hart, deswegen schauen ihre Zahlen ein Stück weit besser aus. Wenn man jetzt schaut, was draußen noch weiter in unser Dauerbrenner der Axel passiert oder jetzt auch die Pira Mobility, bei der wirklich ganz, ganz schwierig zu werden scheint. Also da stehen ja ganz massive Veränderungen an. Das hat jetzt nicht nur mit dem Fahrradindustrie zu tun, sondern bei denen funktioniert einfach wahrscheinlich offensichtlich auch das Motorrad, ihr Kerngeschäft, einfach auch nicht mehr so gut. Das trifft jetzt auch. Und grundsätzlich, glaube ich, lässt es auch zusammenfassen, dass jetzt Deutschland tatsächlich in eine sehr starke Warteposition geht, was Konsum betrifft. Ist klar, jetzt haben wir keine Regierung mehr. Die Menschen halten wirklich ihre Kosten wirklich extrem zusammen. Und das ist natürlich für den Konsum sehr, 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 sehr schlecht. Und nächstes Jahr haben wir eine Chance, dass wir eine stabile Regierung wählen, die für Stabilität sorgt, damit der Konsum und die Zukunftsaussichten der Menschen wieder besser werden. Und dann bin ich der Hoffnung, dass wir 25 jetzt wieder in die Industrie zurück durch das tiefe Overstock-Tal noch durchtauchen und dass 26 dann tatsächlich das erste Mal wieder ein bisschen Sonne am Himmel herrscht. Aber eines, und ich habe euch total lustig, genau, ich weiß gar nicht, es geht schon wieder los.
Geht schon wieder los.
Zuvor versprochen, schon
geht's wieder los. Ich möchte wirklich mal noch auf was Positives sagen, weil die Deutsche Bahn hat nämlich verkündet und es kommen positive Nachrichten von der Deutschen Bahn. 100.000 Jobräder innerhalb des Konzerns, 217.000 Angestellte in Deutschland, habe ich nachgeschaut. Seit 8 Jahren sind sie dabei, also sozusagen ein First Mover im Fahrradleasing-Bereich. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Jobrad, 100.000 Räder an die Bahn. Wahnsinn. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die so tatsächlich nur in Deutschland auch passieren konnte. Ja. Hoffentlich in anderen Ländern in der Zukunft.
Und Sissi, ich wollte tatsächlich vorhin eine positive Nachricht addieren. Ja. Und zwar, also wir dürfen eins überhaupt nicht außer Sicht lassen. Und zwar das E-Bike, die Kategorie E-Bike ist so stark, dass selbst die härteste Krise wird das Schiff nicht zum Sinken bringen. Ganz im Gegenteil. Es gab auch noch den Roland Berger Bericht. Vielleicht können wir den auch noch kurz noch striven.
Ja, da müssen Roland wir Berger, vielleicht nächstes Deutsche. Mal auch ein bisschen tiefer eingehen.
Mhm. Da steigen wir tiefer ein, genau. Ein Thema, das wir ich habe für einen Focus Mobility einen mehr oder weniger Gastkommentar geschrieben und da ist mir vor allem aufgefallen. Die durchschnittlichen Verkaufszahlen von den zwei sehr, sehr guten, also für die Fahrradindustrie sehr guten Corona-Jahre 2020 und 2021 und dann die darauffolgenden sehr schlechten Jahre, das ist wirklich so eine Welle, so eine Marktübertreibung und die hat dann ein tiefes Tal. Und das war völlig klar, weil die Käufe einfach vorgezogen wurden und jetzt einfach schlichtweg gefehlt haben. Das heißt, die Industrie hat eigentlich... ist in einem Doppelproblem gerannt, und zwar, dass eben der Overstock, extremes Überangebot, plötzlich auf eine gefühlt extrem niedrige Nachfrage traf, die aber nie niedrig war. Weil wenn man den Durchschnitt zwischen den zwei guten und den zwei schlechten Jahren nimmt, dann kommst du genau auf 20,3 Millionen Fahrräder in Europa, und das ist der Wert von 2018. Und wenn man jetzt im Grunde genommen diese Linie vorziehen würde, also wenn es diese Übertreibung und damit dieses Wellental danach nicht gegeben hätte, dann hätten wir absolut normale, solide und ganz stetig wachsende Nachfrage gehabt. Das heißt, dieses Nachfrageproblem, das wir jetzt momentan der ganzen Branche attestieren, ist unter Umständen überhaupt keins. Das heißt, wir haben, die Händler jammern sehr stark, dass sie kaum mehr Frequenz im Laden haben, aber das hat auch damit zu tun, dass eben sehr viele Käufe schon in die zwei starken Corona-Jahre passiert sind. Und das Zweite ist, dass die Kunden jetzt grundsätzlich sehr vorsichtig sind mit Investitionen und jetzt wir blöderweise auch mit diesen ganzen komischen Discounting, das die Industrie gerade betreibt, diesen unglaublichen Preiskrieg, die Kunden einfach wissen, sie kriegen das Rad immer irgendwo günstiger und die Preise fallen und sie steigen nicht. Das heißt, die Kaufentscheidung wird einfach langsamer. Aber ich bin jetzt mal ganz, ganz mutig und sage, das E-Bike ist so unfassbar stark, diese Kategorie, die zieht uns selbst durch dieses ganz tief eigens gegrabene Loch, zieht uns diese Kategorie durch. Punkt. Und wenn es irgendwas gibt, an das ich fundamental glaube, dann ist es das E-Bike, und 26 wird der Markt, also wenn das Blut in Anführungszeichen abgelaufen ist, dann wird der Markt in eine völlig neue Phase eintreten. In eine extrem robuste, solide Phase. Weniger Spieler, die sich einen weiterhin wachsenden Kuchen teilen und dadurch größere Stücke bekommen und dadurch ganz andere Spielergewichte sie ergeben werden. Also der Markt ist alles andere als tot, der macht momentan gerade eine unglaublich schwere Phase durch, eine Konsolidierungsphase, die schon lange überfällig ist, aber auch mehr nicht. Also der Markt ist nicht, also dass wir jetzt hier...
Dann schauen wir mal, was die stabile Regierung mit unserer Infrastruktur macht, das wird ja auch noch spannend.
Wenn dann ja, aber da haben wir schon 10.000 Mal drüber geredet, die Infrastruktur, das E-Bike ist so stark, das wird sich seinen Weg selber bahnen, Punkt. Und da ich weiß, da haben wir unterschiedliche Meinungen, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das sagt.
Aber ich zähle auf die Kommunen und die Städte, die tatsächlich was vorantreiben wollen. Das ist jeweils lokal, aber da tut sich so viel an vielen Orten.
Ja. Sagen wir es mal so.
Noch ein Punkt, die IAA hat eine Pressekonferenz gegeben. 2025 wird sie wieder in München stattfinden. Und sie hat einmal mehr betont, dass die Mobilität in ihrer gesamten Vielfalt im Vordergrund steht. Das Format Vision Mobility hat über die Pressekonferenz geschrieben, ich war nicht selbst vor Ort, weshalb auch ganz oft Tech-Konzerne und Fahrräder respektive E-Bikes erwähnt werden, als seien die Pkw und Vans nur noch Beiwerk. Und dann habe ich noch was gelesen von ein Zitat von Alexander Bilgeri, der ist Leiter Kommunikation, Personalproduktion, Einkauf und Nachhaltigkeit bei BMW. Und der hat anscheinend betont, dass man schon 1993, Achtung festhalten, 1993 war ich kaum auf der Welt, 1993 die Idee ins Rathaus trug in München, alle Wege innerhalb des Altstadtrings autofrei zu gestalten. Damals sei man hochkant wieder aus dem Rathaus geflogen, spitzt er den Ansatz zu, freut sich aber umso mehr, dass man diesem Ziel nun näher gekommen sei und dass Mobilität ein Miteinander aller Verkehrsformen bedeutet. Mobilität ist ein Mit- und kein Gegeneinander. Alex, bewegen wir uns 2025 aufeinander zu. Und das auf der IAA.
Ja.
Werdet ihr auf der IAA sein, kannst du schon sagen?
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt überhaupt nichts zu gewinnen auf der IAA.
So richtig schön radikal. Erzähl, warum gibt es nichts zu gewinnen?
Weil die IAA ist eine Automobilmesse und wir waren bei der Firma, wo ich zuvor mithelfen durfte. da war man auf der IAA, sogar mit Kanzlerbesuch, und das war... Das war im Grunde genommen, es gab die Autohallen, dann gab es die Tuninghalle, dann gab es das Klo, dann gab es den Rest und dann irgendwann kamen die Fahrradhallen. Und ich habe damals schon nicht verstanden, was wir, die Fahrradindustrie, jetzt genau auf die Jahre will. Weil das Einzige, was du tust, ist, dass du einen maximalen Kontrast zur Automobilindustrie darstellst, den die Automobilindustrie tatsächlich nur als Provokation sehen kann und wo die Automobilindustrie auf Reaktionen, auf Ideen und Reaktionen bringen könnte, die Fahrradindustrie einfach nicht braucht.
Und du glaubst nicht an das Miteinander, du glaubst nicht, dass man zusammenarbeiten muss, sich austauschen muss.
Ja, das glaube ich, aber nicht auf der IAA, nicht auf der Automesse.
Eine Mobilität gemeinsam entwickeln sollte.
Ja, aber nicht auf der Automesse. Die IAA ist die internationale Automobilausstellung, Punkt. Und ich glaube sehr wohl, dass das ein Mix und ein gemeinsames geben kann, aber dann auf neutralen Grund und nicht auf der Leitmesse. Also ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn man auf der Eurobike plötzlich die Autoindustrie, oder die E-Scooter oder was auch immer. Das würde man auf dieser Messe nicht gut finden. Wenn, dann bräuchte man eine gemeinsame neue Messe, bei der man wirklich die gesamte Mobilität darstellen. Und die urbane Mobilität, ehrlicherweise. Und auf der IAA, dass jetzt plötzlich wir Fahrradhersteller da rumspringen, macht für mich einfach aus der Messeperspektive überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, natürlich auch die Messe, dass die merken, das funktioniert nicht mehr, dieses IAA-Thema. Aber dann muss ich diese Messe einfach vielleicht irgendwann einmal den Weg alles Irischen gehen lassen und vielleicht eine völlig neue Messe aufziehen mit einem völlig neuen Konzept, wo es wirklich echtes Nebeneinander ist. Weil das ist auf der IAA nie gewesen und es wird es auch zukünftig nicht.
Wir können ja nächstes Jahr zusammen über die IAA laufen und einen Live-Podcast aufnehmen.
Genau, das wäre zum Beispiel möglich. Ja. Aber ich glaube, ehrlicherweise fällt mir das ein bisschen in Naivität zu glauben, wenn man jetzt Fahrrad auf die IAA stellt, dass sie die Automobilindustrie dann das Herz für diese Mobilität entdeckt und sagt, super, wir gehen aus der Städte raus, geht's durch ihre Reihe. Über die Hälfte der Menschen leben in die Städte. Die Zukunft der Menschheit wird in die Städte entschieden. Und die Automobilindustrie in Deutschland ist so angezählt und steht so massiv unter Druck. Das Letzte, was die jetzt wirklich brauchen können, ist, dass wir mit den Fahrrädern rumspringen und dann der Welt zeigen, wie sauber und wie toll wir sind. Und ich ehrlicherweise... Ich verstehe das auch aus Messesicht her auch nicht. Also wenn, dann müsste sie die Automobilindustrie neu erfinden, müsste neue Wege suchen. Das Beste wäre eine gemeinsame Messe, wirklich eine Mobilitätsmesse, aber dann wirklich ein neuer Beginn mit einem neuen Konzept und nicht die Automobilschau jetzt mit Biegen und Brechen auf Fahrrad trimmen. Also verstehe ich nicht.
Ja, es soll ja ein Miteinander werden. Es soll ja nicht getrimmt werden auf Fahrrad, auf zwei oder vier Räder, sondern so eine Offenheit möglicherweise entstehen, wo auch ein Diskurs...
Ja, aber da bräuchte es eine neue Messe und nicht die Automobilschau. Ich meine, da steckt ja schon im Namen, was es ist.
Ja gut, schauen wir next year. Starke Ansichten, wie steht's? Ja. Und deswegen auch wirklich groß gespannt auf das nächste Thema, beziehungsweise das nächste große Fragezeichen. Kann Deutschland Innovationen? Das ist so ein bisschen der Restbestand von der letzten Ausgabe, wo wir gedacht haben, also jetzt müssen wir abbrechen. Nee, lass uns das mit in die aktuelle Episode nehmen und drüber sprechen, weil du sagst nö und ich als Sissi, als bejahende Person, sage natürlich sie.
Ja.
Warum kann Deutschland keine Innovationen?
Also ich glaube, ich muss die Frage ein bisschen umformulieren. Also
ja, jetzt geht's schon los.
Nee, aber die erste Frage ist, will Deutschland Innovation?
Oh.
Erstens okay. Das. Zweitens, braucht Deutschland Innovation?
Oh Gott.
Und drittens, die Frage ist, Deutschland ist eigentlich für Innovation bekannt, aber sie findet halt nicht mehr hier statt. Was natürlich total, also, überspitzt ist und auch nicht stimmt.
Du meinst jetzt Buchdruck, Karl von Dreis, Gummibärchen, das Auto.
Auto, Rakete, Düsentrieb, also Computer. Es ist ja ganz, ganz viele Dinge wirklich in Deutschland entstanden. Deutschland war mal Startup-Nation. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe mal gehört, dass die Deutsche Bank damals tatsächlich als Startup-Finanzierer gegründet worden ist. Wirklich um so junge Unternehmen wie Bosch, Siemens, das waren wirklich Garagenfirmen, mit liquiden Mitteln auszustatten, damit die ordentlich wachsen können. Und das war damals, Deutschland war ein Spätstarter, muss man ganz klar sagen, aber das hat Deutschland nicht unbedingt aufgehalten, dass wir erst aus einem billigen Kopisten, also Deutschland war wirklich ein total billiger Kopist, daher kommt übrigens alles Made in Germany. Made in Germany war Brandmarkung der Engländer, weil sie gesagt haben, die Deutschen, das Einzige, was uns eingefallen ist, da ist, was einfach nur billiger gemacht haben, billiger und einfach nachbaut. Und um das Original von der Kopie zu unterscheiden, musste über Made in Germany draufstehen. Und wie es halt immer ist, erst kopiert man, dann zieht man plötzlich gleich auf und irgendwann überholt man, ist halt Made in Germany zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Und was jetzt auch vielen, Made in Japan war genau das Gleiche und Made in China ist ja auch gerade dabei, dass ihr gesamtes Narrativ, also die Bedeutung ein Stück weit umkehrt. So, und für mich stellt sich die erste Frage nochmal, ob Deutschland Innovationen kann. Ich würde mal sagen, vielleicht kann man jetzt mal überspitzt sagen, naja, es kann schon, ja, aber wir machen halt nichts mehr draus. Weil, Sissi, gib mir mal irgendein Beispiel von irgendeiner der großen Innovationen. Digitalisierung, Computer, Software, Daten, Internet. Was ist denn davon aus Deutschland gekommen?
MP3, das ist doch das größte Beispiel. Frau wir haben es nicht monetarisiert.
Genau. Ja.
Ja, also ich glaube, da kommt ganz viel, was wir einfach nicht wissen, weil es viel im Mittelstand ist. Und dieser Mittelstand, der in Deutschland so unfassbar stark ist, wir haben so viele Weltmarktführer hier, von denen keiner eine Ahnung hat. Weil was wir nicht können oder vielleicht auch nicht wollen, ist die Selbstvermarktung und die Selbstdarstellung, weil der Fokus auf dem Produkt liegt und nicht auf dem Marketing. Das ist bei den Amerikanern fast umgekehrt. Ja? Also da steht manchmal das Marketing, bevor das Produkt steht. Da spricht man auch schon mal und veröffentlicht auch schon mal, bevor das Produkt tatsächlich gefinished ist. Das ist well done, wirklich gute Strategie. Man wird gefeiert, man fällt, man steht wieder auf. Es ist das amerikanische Narrativ, es wird akzeptiert, in Deutschland nicht. Aber wir haben ganz, 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 ganz viele Mittelständler. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von Raphael Gilgen hier in München, ein Zukunftsforscher von Vitra, ist der angestellt und reist nur durch die Welt und schaut sich Sachen an. Verrückter Kerl. Und der hatte ein Beispiel dabei von Streicher, heißen die, aus Deggendorf. Wahnsinn! Weltmarktführer in den unterschiedlichsten Sachen, von Glasfaserleitungen bis zu Automatisierungstechnologien und Karussell und weiß nicht was. Die haben sich immer weiterentwickelt. Die bieten Tausende von Sachen an. Und ohne das würde vieles auf der Welt überhaupt nicht funktionieren. Keiner weiß es. Du schaust auf die Seite und denkst, da arbeiten 7 Leute. Das kann ja gar nicht sein, dass die Seite so schlimm ausschaut. Ja, aber es sind viele, viele Menschen, die dort arbeiten. Aber es ist ein, wenn wir so möchten, bescheidener, arbeitsamer Mittelstand. Und da kann ich, glaube ich, da könnten sich hunderte von Beispielen finden. BioNTech könnte man, da steckt das Tech auch drin, könnte man auch als Technologie nehmen. Liebherr, hatte ich das letzte Mal erwähnt, die hatten 2023, ja, habe ich nachgeschaut, ein Rekordjahr vom Umsatz. Bosch, das E-Bike, woher kommt's? Nicht aus den Staaten, nicht aus China. Flixbus holt sich und kauft Greyhound. Es sind schon so ein paar Geschichten da draußen, ja. Werden halt nicht erzählt.
Die werden nicht erzählt, aber ehrlicherweise sind es gibt ganz viele Beispiele, also zum Beispiel, was ich jetzt auch gelernt habe, dass in der KI-Forschung ganz viele der Grundlagen aus Deutschland kamen. Und wir da relativ gut sind. Wir waren ja in der Digitalisierung, Deutschland ist in der Digitalisierung eigentlich relativ gut, aber nur in der vertikalen Digitalisierung. Also eine Produktgruppe wie zum Beispiel das Auto wird durchdigitalisiert. Da war Bosch mit dem Kanban und so weiter relativ weit vorn. Was wir dann nie geschafft haben, nie erwollten, und da kommen wir wieder in das Wollen, ist, dass wir die paar Schritte weitergehen und dann wirklich zur kompletten Vernetzung führen. Das heißt, wir Systeme miteinander vernetzen. Ich glaube, da gibt es einen Grund, den haben wir das letzte Mal, glaube ich, dann schon angedeutet. Da habe ich, glaube ich, einen Cliffhanger, dass ich also eine ganz steile Theorie habe, warum Deutschland nur vertikal digitalisiert, aber nie horizontal, also dass der Kühlschrank mit dem Auto spricht. Da glaube ich, gibt es einen Grund, da kommen wir vielleicht dann später drauf. Aber trotzdem müssen wir uns, und weißt, ich bin wahnsinnig gern, das muss ich glaube ich mal ganz klar sagen, wahnsinnig gern hier in Bayern, Deutschland, Europa, möchte ehrlich gesagt auch nirgendwo anders sein. Trotzdem versteht den Blick nicht, also zu mir hat mir jemand gesagt, deine ganzen Erfolge der Vergangenheit sind relativ sinnlos, weil das sind die Erfolge der Vergangenheit. Das Leben geschieht im Jetzt und auch in der Zukunft. Und da muss man schon auch selbstkritisch auf uns schauen, dass wir von ganz, ganz vielen Entwicklungen eigentlich im Grunde genommen vielleicht die Grundlagen oder ein paar Details geliefert haben, dass wir aber diese ganzen großen Grundlagen, diese ganz großen Ausfahrten, also von dem mechanisch-industriellen Zeitalter, bei dem wir mal wirklich der ganz große Disruptor waren, mit Auto und so weiter und so fort, aber alles, was dann in das Thema digital, Software, Daten, alles, was jetzt die Zukunft doch stärker beeinflusst, da sind wir vielleicht bei SAP dabei, aber ansonsten wird es tatsächlich Celonis. Schwierig.
Celonis. Wie das? Celonis. Wir sind jetzt in München. Ich glaube, Celonis ist einer der, da schauen schon so ein paar Amerikaner rüber und denken sich, ach, das hätten wir eigentlich auch entwickeln können. Da sind sie schon so ein bisschen eifersüchtig. Oder ich meine, Grog, so wenig ich es anfasse, die KI von Elon Musk, die läuft halt mit Flux von Black Forest Labs, ja, aus Freiburg.
Ja.
Die waren vorher bei Stable Diffusion.
Ja.
Wie gesagt, aber diese Geschichten werden jetzt nicht großartig erzählt.
Ja. Die werden nicht erzählt. Stable
Diffusion, glaube ich, kennen mehr.
Aber schau mal her, Sissi, dann stellt sich doch für mich die Frage. Und ich habe mit vielen Startups oder mit vielen jungen Unternehmen gesprochen, was oft passiert ist, die gehen dann wirklich irgendwo anders hin. Oder lizenzieren die Technik nach außen, weil wir selber in Deutschland draus nichts machen können, nichts machen wollen. Vor allem wollen. Es gibt so einen Spruch, the world innovates, Europe regulates. Und ich glaube, da ist schon viel dran, um ehrlich zu sein. Also
die Frage ist doch ein bisschen auch, wo liegt das Geld? Ja? Also Volocopter soll jetzt wohl an Geely verkauft werden, also einen chinesischen Konzern.
Naja, nee. Also es ist so einfach, sie ist nicht. Wir sind immer noch, ich glaube, die viertgrößte Industrienation der Welt. Also an der Kohle mangelt es uns nicht. An der Bereitschaft.
Du würdest sagen, dass wir
Bereitschaft, die
Möglichkeit
diese
hätten, genauso zu investieren und ja, wir tun es nicht, weil wir das Geld wo hinschieben?
Gute Frage. Unsere Investitionsstrategie innerhalb Deutschlands ist einfach eine völlig andere. Das muss man ehrlicherweise sagen, haben die Amerikaner schon sehr früh und sehr, sehr klar erkannt. Also Venture Capital gibt es in Amerika deutlich einfacher wie bei uns. Und das hast du schon angesprochen, diese Fail, Try Again Mentalität, die ist bei uns nicht besonders ausgeprägt. Auch das Risikobereitschaft der Investoren in Europa ist anderes wie in Amerika. Es geht da schon los, Sissi, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterbeteiligung in Europa oder in Deutschland, das für viele Startups unendlich wichtig ist in Deutschland ein unglaublich komplexer Vorgang. Das heißt, wenn du deine Mitarbeiter...
Das nicht vereinfacht? Ich dachte, das wollten sie vereinfachen.
Ja, ich habe auch mal mit Herrn Blume von der CSU, glaube ich, der hat ganz vollmundig gesagt, sie wollen das in einen Tag Anmeldung eines Gewerbes, diese einen Tag Gründung eines Unternehmens, das ist ja ein großes Ziel. Und das ist völlig, also ich habe gar nicht fassen können. Also ich habe jetzt 5 Unternehmen gegründet und bin zum Notar gerannt und wir sind auch mal beinahe bankrott gegangen, weil wir die Umsatzsteuer für Auszahlung nicht mehr bekommen haben, weil eine Sacharbeiterin tatsächlich im Finanzamt Zweifel hatte. Und die konnten wir einfach nicht erreichen, weil die war Fortbildung. Also es war wirklich völliger Graus und ich bin wirklich so Buchbinder Wanninger. Und da, wenn man sich mit internationalen Unternehmen, also Startups, unterhält, da gibt es Länder, die machen das tatsächlich deutlich einfacher. Und jeder, der schon mal wirklich mal so ein junges Unternehmen gegründet hat, wenn man es mal wirklich mit dem Finanzamt zu tun kriegt oder mit den Behörden, dann ist es teilweise grotesk schwierig. Und es ist alles Umfelder, die's jungen Unternehmen Stück weit verleiden, in dem Land was zu gründen. Bis dorthin, dass wir natürlich ja ganz, ganz, ganz aus guten Gründen, nicht falsch verstehen, aber die Gesellschaft ist extrem vorsichtig allem, was Neues betrifft. Also Firma, die damals das Bike Center gegründet hat, habe ich mit ein paar Franzosen unterhalten und da habe ich das Konzept erzählt und gesagt, ja, also ganz spannend. Und dann haben sie gefragt, warum machst du das in Deutschland? Und ich so, wie, warum? Na, kein Mensch gründet in Deutschland was. Deutschland ist der konservativste, härteste Markt. Also das einzige Gute ist, wenn du es da schaffst, dann schaffst du es überall. Aber du kannst das Leben wirklich schon schwer machen, weil einfach die Bereitschaft der Konsumenten gering ist für Neues.
Die Franzosen gründen im Heimatland?
Nee, auch nicht. Aber sie haben gesagt,
spannend. Das wäre doch jetzt interessant. Baltikum? Wo wird es einem einfach gemacht?
Ja, ist tatsächlich so. Also allen Ländern, die jetzt Aufwandbedarf haben, die senken einfach die Hürden für Startups. Haben wir eine Kultur des Willkommens für Startups, die in Deutschland tatsächlich, und das muss ich wirklich echt aus eigener Erfahrung sagen, die gibt es staatlicher Seite nicht.
Ja, also, und das ist ein ganz zyklisches Ding eigentlich, ja. Also du hast es vorher angesprochen mit Made in Germany, habe ich schon in der Schule als, weiß was ich, 11-, 12-Jährige gelernt, dass Großbritannien, ich war damals ziemlich anglophil, frag mich warum, nein, bin ich natürlich immer noch, lieb UK,
ja.
tolle Inseln.
Ja.
Aber ich habe auch eine Zeit drüben gelebt, ja. Mhm. Es ist, also das ist jetzt nicht so, dass im UK Failure gefeiert wird. Ja? Also da ist es fast so gut, dass wir gefailed haben, dann hier müssen wir nicht irgendwie uns beweisen, wenn wir succeeden und immer weiter succeeden müssen. Also es wird ja auch ein bisschen so zelebriert. Monty Python feiern das ja auch in einer gewissen Art und Weise. Und auch alle anderen. Aber ja, also der Zyklus, wir mussten uns neu aufbauen. Wir mussten uns neu erfinden nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann ergibt sich dieser Zyklus, dass du dann irgendwann mal verhärtest, dass deine Strukturen gesettelt sind. Du musst dich immer wieder erneuern. Und das fällt schwer. Das fällt wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob es durch Bashing einfacher wird, also wenn man sich so selbst geißelt, wie wir es ja auch wahnsinnig gerne tun und wirklich in der aktuellen Phase ganz großartig. Der Rücken ist ja schon wundgepeitscht, der Deutsche. Es macht ja anscheinend richtig, richtig Spaß. Da sind ja die Wunden auch schön offen. Und dann schaue ich woanders hin, dann denke ich mir, UK, was haben die denn an großen Unternehmen zu bieten? Also der Vergleich ist immer nur China, USA. Aber lass uns doch mal in andere Länder schauen. Was ist denn in anderen Ländern? UK hat was?
Gar nichts. Shell? Nix.
Shell, irgendwelche Banken, Tesco?
Nee,
die haben auch nichts. Also mir fällt da nichts ein.
Europa hat einfach, die drei großen Orte, Amerika.
Kommt aus Schweden und alles wird klein geredet irgendwie.
Haben wir
angefunden. Da gibt es schon so ein paar Sachen. Klarna gibt es auch. Ja,
Sissi.
Aber
frage mal Klarna, ob wie Erfolg Klarna in Amerika ist.
Ja, wer weiß.
Genau. Also wir haben ein paar Local Heroes, verstehe mich nicht falsch.
Nur weil die VCs in den USA hocken und ihr Geld dort anlegen und das jetzt in anderer Art und Weise noch verstärkt machen werden, weil nun wieder ein Präsident kommen wird, der das Ganze bestärken wird.
Ja?
Und dieser Lokalpatriotismus und was zu Hause ist. Die müssen ja reisen, die VCs, die müssen ja reisen, um zu schauen, was sind denn das da für Unternehmen in Europa, in Asien, in die ich vielleicht investieren möchte. Japan. Die Robotik da. Schaut sich das ein Amerikaner großartig an, die bleiben zu Hause. Und das ist ein Sumpf. Ja, Silicon Valley ist doch ganz klar, warum entsteht genau dort? Ja, weil sie alle auf einem Haufen hocken.
Ja, genau.
Gott, ich lasse Thesen raus, hey, du sprudel wieder, Herr Tuspers.
Ja, aber schau mal her.
Es ist ganz wilde
Thesen. Also, was du jetzt gesagt hast, ist im Grunde genommen, da sitzt die scheiß Kohle da drüben, meine Güte, dann geht's halt rüber. Dann, das ist ja klar, wenn die ganze Kohle da sitzt und wenn man da, wenn man die Rahmenbedingungen einfach schafft, dann natürlich seid ihr dann erfolgreich. Ich muss sagen, ja, natürlich. Natürlich ist Amerika genau deswegen erfolgreich, weil sie die Rahmenbedingungen für Startups so geschaffen haben, weil es einfach in Amerika schon das Gefühl gibt, ja, wir wollen Startups. Wir wollen junge Firmen, einmal Firmen, die an die Wand fahren, einmal Firmen, die vielleicht mal totalen Kack bauen. Da geht es einfach mal drunter und drüber. Und die große Frage, und ja, du hast recht, Bashing nutzt nichts, nur es hilft uns noch viel weniger, wenn wir sagen, es läuft doch eh super. Schau mal hin, wir haben aber das ist wie der Gegenentwurf.
Das macht keiner. Keiner sagt, es läuft gut.
Nee, es läuft
wenn du draußen auf die Straße gehst und die Menschen fragst, wie läuft es?
Ja, siehst du, weil die Menschen ein gutes Gefühl dafür haben, wo die Zukunft stattfindet und wo nicht mehr. Wir waren lange Zeit, waren wir die Zukunft. Europa hat die Zukunft erstmal erfunden.
Ja, also ich trage das jetzt als Narrativ nicht so in mir, dass ich die Zukunft schaffe. Aber ich trage tatsächlich immer noch in mir dieses Bild, dass die Vielfalt Europas auch ein Gewinn sein kann. Und nicht nur,
die steht ja gar nicht zur Debatte. Aber du kommst, ja? Die, glaube ich, steht nicht zur Debatte. Die FIFA, Europa steht überhaupt nicht zur Debatte.
Ja, ich glaube schon, nicht das dass Thema. Europa, wenn du sagst, dass es einem schwer gemacht wird, ist es natürlich schon so, dass wir immer eine Abstimmungsproblematik haben, die die USA nicht hat. Also bei uns müssen ein paar mehr Länder zustimmen. Bei uns werden Diskussionen geführt. Wir sind ein bunteres Land. Wir haben Ungarn genauso wie, die skandinavischen Länder wie Frankreich. Ich meine, ländlich auch. Wir sprechen überhaupt nicht über Mobilität, merke ich gerade. Wir sind schon sehr tief drinnen. Aber es spiegelt natürlich das Ganze wieder, ja. Und ich glaube nämlich, und das ist jetzt so ein bisschen meine These, die ich rausschießen möchte, dass wir in puncto Mobilität, mal ganz abgesehen von der Automobilindustrie, in puncto Mobilität vielen, vielen Ländern sehr, sehr, sehr weit voraus sind.
Ja, und ich würde mal sagen, um wieder zurück auf die Industrie zu kommen, das E-Bike ist tatsächlich europäisches Ding. Und es ist eine der ganz wenigen Innovationen oder wirklich bahnbrechenden Innovationen, die die letzten 20, 30 Jahre tatsächlich nach Amerika kamen. Damit tun sich die Amerikaner ja so schwer. Also ich weiß nicht, wie wir damals mit Highbike drüben waren, das habe ich erst viel später erfahren, da war Highbike das Mahnmal, das Schimpfwort, da kommt das Böse kommt in unser Land des Mountainbikes.
Wenn sie euch überhaupt wahrgenommen haben, oder? Ich meine,
ja, doch,
wie viele Jahre die Industrie schon, also die Amerika Specialized und Track und jetzt bringen wir
dann auch mal war die Welt wieder in Ordnung.
Das hat Jahre gedauert.
Ja, da war die Welt wieder in Ordnung. Aber es ist tatsächlich auch so, dass das Highbike oder wir damals, also die Europäer, haben die Amerikaner aufs E-Bike gezwungen und die wollten es alle nicht. Also das würden sie heute nie wieder, also wenn sie ehrlich sind, dann sagen sie, nee, wollten wir nicht, haben wir machen müssen, aber ist jetzt eh ganz gut. Aber die wollten es alle nicht. Die haben es alle gehasst wie die Pest. Also es gab von einem sehr großen Amerikaner die ganz klare Aussage des obersten Indianers, wir werden dieses Teufelszeug nie bauen. Nie. Da schießen wir uns lieber ins Knie. Und dann haben sie natürlich aus Europa so viel, dermaßen viel Druck gekriegt und haben gemerkt, also da ist plötzlich so ein kleiner, schissiger Hersteller, der läuft ihnen auf allen Ebenen die Zahlen ab. Und dann haben sie gemerkt, da sind die Amerikaner pragmatisch genug und gesagt, damn, da müssen wir auch rein. Und dann sind sie ja tatsächlich so, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir es nicht halb, sondern machen wir es richtig und haben dann relativ schnell die Marktführung übernommen. Und ist ja okay so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist auch so, dass man jetzt aus der neuen, dem E-Bike kann ja unglaublich revolutionäre Mobilität, innerstädtisch, innerurbane Mobilität entstehen. Also mit einer Tragweite, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Und ja, das ist ein Thema, das wir in Europa losgetreten haben und jetzt auch in der Hand haben, dass wir es zu einer globalen Blüte führen. Und meine Sorge, und es ist tatsächlich eine Sorge, und es ist jetzt gerade die typische Schwarzseherei, sondern es ist so ein bisschen als gebranntes Kind der Vergangenheit, es reicht eine Gesetzesänderung und dann ist das Thema E-Bike wie, oder was das plötzlich dreht sich der Wind wieder bei Solarenergie. Also das Solarthema ist in Deutschland groß geworden und dann plötzlich haben wir uns irgendwie aus mir nicht erfindlichen Gründen in den Kopf gesetzt, dass es doch nichts für uns ist und plötzlich war es wieder weg und jetzt ist es ein chinesisches Thema und kommt jetzt wieder aus China nach Europa. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass uns Ähnliches passiert. Und darum ist es für mich ist viel, viel wichtiger, nicht die Frage, können wir Innovation? Natürlich können wir Innovation. Das steht für mich völlig außer Frage. Also da brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Aber ob wir Innovation wollen, ist für mich die zentrale Frage. Deswegen habe ich diese Frage umdreht und da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube mittlerweile, zur ganz steile These, nicht mehr, dass Deutschland tatsächlich bereit ist für Innovation, weil Innovation immer Veränderung bedeutet. Innovation bedeutet auch sehr viel Unplanbarkeit, sehr viel Arbeit, der Fehler. Und Innovation ist immer ungemütlich und teilweise musst du einfach selber ein Stück weit disrupten. Und Deutschland ist wie eine große Firma, hatte unglaublich gute Zeit. Also damals, also als Siemens das Auto entwickelt wurde, also da gab es wirklich durch Kriege schwere Phasen. Aber das Thema dieser mechanischen Revolution, die Deutschland ganz, ganz, ganz stark vorantrieben hat, da waren wir der ganz große Star, da waren wir der große Disruptor. Wir haben plötzlich alles mechanisiert, alles komplett industrialisiert und am Anfang einfach auch günstiger gemacht und dann besser gemacht. Und das Problem ist, wir haben uns dann irgendwann einmal, glaube ich, als Gesellschaft darauf eingerichtet, mit den Verbrennern ist das beste Beispiel, da kämpfen wir heute noch. Anstatt dass wir sagen, Amerikaner würden sagen, oh, damn it, schmeißen wir alles über Bord. Was wir früher baut haben, ist mir völlig wurscht. Das ist die Zukunft, lass uns da gleich wieder Marktführer werden. Lass uns da reingehen und die Nummer 1 werden.
Bis auf eine Person, die es jetzt gemacht hat und jetzt kommt Donald Trump und wird sagen, Ford, GM, macht es the old way. Weil, also General Motors und Ford, glaube ich, jetzt nicht für ihre E-Auto-Strategie bekannt sind, oder?
Naja, aber sitzt da, also ganz ehrlich, es gibt schon Grund, warum der Musk in seiner Regierung sitzt und nicht einer von General Motors. Also ich glaube, dass da drüben eher andersrum laufen wird. Ich glaube, dass die wird denen einfach schlagen, Burschen, nichts mehr Verbrenner, jetzt aber ganz schnell
E-Auto. Glaubst du wirklich?
Ja.
Also es ist ja schon im Gespräch, dass die E-Auto-Prämie gekürzt wird von, glaube ich, $7,000.
Ja, also würde mich jetzt wundern, also
gerade mit Musk da drin. Aber Jahr, Alex.
Das, ehrlicherweise, lassen wir das mal die Amerikaner sagen.
Ich glaube nämlich, dass Elon Musk überhaupt nicht mehr an Tesla großartig denkt. Also das ist, glaube ich, für ihn so eine Spielerei. Ich glaube, der denkt schon so in Starlink, Ex-Weltmacht, Beherrschung.
Also ich würde mir nicht zutrauen, in Elon Musks Kopf reinzuschauen. Ich weiß ehrlich gesagt da gar nicht, weil ich da mittlerweile, glaube ich, das würde ich sowieso nicht verstehen. Siehst du, lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Will Deutschland Innovation. Und wenn ich mir die Automobilindustrie anschaue, dann sage ich, also deutsche Automobilindustrie, dann bin ich mir das erste Mal da nicht ganz sicher, aber ich auch, glaube, gesellschaftlich und medial haben es neue Themen in Deutschland wirklich schwer.
Und weil das wäre jetzt meine Frage, wo machst du das fest? Also wen machst du dafür verantwortlich? Ist es ein politisches, ist es ein gesellschaftliches Thema? Brauchen wir ein neues Narrativ? Du sagst Medien, das ist auch ganz interessant, weil die Patentanmeldung könnte es zum Beispiel nicht sein. Hier ist ja das Europäische Patentamt bei mir ums Eck. Super Arbeitgeber, wenn jemand einen Job sucht übrigens, verdient man sehr gut. Und ich hatte mal was mit einem von denen, hätte ich mir halten sollen. Aber lief nicht so gut. Geld mit keinem Geld. Egal, oh Gott.
Wie kommst du da jetzt wieder raus?
Ich weiß, wie komme ich hier wieder raus? Warte, was wollte ich sagen? Also die Patentanmeldungen, die Deutschen beim Europäischen Patentamt, sind wir Rang 2, also nicht beim Europäischen, aber Patentanmeldung generell, mein Gott, Rang 2 Deutschland hinter den USA.
Ja.
Die haben doppelt so viel, aber die sind auch viermal so groß. Ist doch auch spannend. Da können die Asiaten nicht mithalten, das sind die Deutschen. Da können die Franzosen minimalst Patentanmeldungen. Also hier ist ja dieser Forschergeist, das ist ja da. Und Medien kann ich verstehen, Medien lieben das Bashing, Medien lieben die negativen Nachrichten, aber irgendwann muss doch auch mal hier ein Narrativ umgelegt werden und verstanden werden, wenn schon die Sissi die Nachrichten-Apps nach hinten schiebt, der Herr Tusper sowieso keinen Fernseher hat, so viele Menschen in meinem Umkreis sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Medien. Ich will sie nicht mehr, ich will nicht mehr Nachrichten, ich will keine Zeitung, ich will das alles gar nicht mehr.
Ja.
Ich will nur noch Artikel von der Sissi lesen, die nice sind und hoffnungsstiftend und tolle Menschen porträtiert. Aber nein, ganz ernsthaft, irgendwann muss sich dieses Narrativ umkehren, weil alles ist ein Zyklus. Und irgendwann ist die Sättigung des Negativen auch erreicht. Und dann muss die Blüte kommen und dann muss man das Narrativ angehen, des Durchbruchs, des nach vorne Gehens. Und ich glaube, das ist möglich. Ich kann mich erinnern an diesen kurzen Moment am Anfang der Ampel, als noch kein Kreisverkehr war, das um sich selbst gezirkelt ist. Ganz am Anfang, als diese Unity da war, als dieses Gemeinschafts-Selfie da rausging. Für einen Moment dachte in Deutschland, jetzt packen wir's, jetzt gehen wir nach vorne. Der Wille ist da, nach vorne zu gehen. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Narrativ ändern können, indem wir uns weiter geißeln. Wir wissen ganz genau, wo wir stehen. Keiner steht da und sagt, wieso? Uns geht's doch gut. Also ich finde schon, dass es uns sehr gut geht, aber gut. Aber keiner steht da und sagt, ja klar, komm mal easy, jetzt entspannt euch mal. Das ist doch super, wie es alles läuft. Das sagt keiner mehr. Keiner. Dafür sind so viele Jobs auf der Straße. Dafür haben wir viel zu viel Gejammer aus der Industrie. Ja, aber was passiert, wenn du eine Industrie hast, die vor die Hunde geht und die Verantwortung noch immer nicht bei sich selbst sucht?
Na, dann wird's ja
so ein Politik-Talk dafür, dass wir.
Das einfach aussortiert werden. Und Punkt. Also, was die deutsche Automobilindustrie macht oder nicht, das ist ihrs. Da möchte ich ja tatsächlich in der Situation jetzt auch nicht. Es ist wahnsinnig schwierig, also wie man jetzt genau reagieren sollte. Da bin ich, glaube ich, auch ein zu kleines Licht, dass ich das kommentieren wollen würde und da wirklich einen wertvollen Kommentar abgebe. Die Frage ist, gesamtgesellschaftlich. Du hast jetzt ja gefragt, wer ist jetzt an dieser miesen Stimmung schuld? Wer ist denn jetzt an diesem fehlenden Innovationsdenken schuld? Und jetzt muss ich, glaube ich, das Thema auflösen. Diese extrem steile These, warum wir uns mit vielen neuen schwer tun und warum wir uns gerade mit dieser horizontalen Digitalisierung schwer tun. Also zur Erklärung, die vertikale Digitalisierung ist, du hast ein Auto, da ist alles analog und du ersetzt es durch digitale Systeme, die komplett miteinander arbeiten, das ist viel effizienter, kannst einfach herstellen, besser warten und so weiter und so fort. Super, Deutschland ganz groß und geht dahin. Jetzt ist aber so, dass die Amerikaner zum Beispiel, die ganzen Hightech-Firmen wie Google, die haben ja zu einer extremen Horizontalisierung. Das heißt, die haben einfach viele Daten erhoben, die wir auch gemacht haben, haben sie miteinander vernetzt und haben sie in Zusammenhang gebracht und haben dadurch neue Geschäftsmodelle, neue Einblicke entwickelt, die wir in Deutschland, wo es uns in Deutschland lustig, seltsamerweise die Zähne aufkräuselt. Das heißt, wir tun uns unglaublich schwer in dieser horizontalen Vernetzung. Also wir sind nie auf die Idee gekommen und wir haben uns davor gesträubt, dass wir diese ganzen Informationen, die wir sammeln, erstmal sammeln und vernetzen und zu Insights verbraten. Und ich habe immer versucht, das zu erklären, woran das liegt. Klar, es gibt das Innovators Dilemma oder das Dilemma of Success. Wir sind im mechanischen Zeitalter geboren, da sind wir groß geworden, dass dieses Land wirklich extrem erfolgreich worden. Und es gibt kaum Revolution, die zweimal Revolution angestoßen haben. Wenn sie eine Revolution angestoßen haben, das beste Beispiel sind die, zum Beispiel die Französische Revolution, die sind ja gleich so direkt zum Gegenteil geworden. Die sind in wirklich wahnsinnig kurzer Zeit eigentlich vom Aufbruch zum totalen Gegenteil geworden. Also die sind ja noch schlimmer gewesen als die Könige zuvor, weil um so einen Umsturz zu bewahren und vor in Anführungszeichen restaurativen Kräften zu schützen, musst du plötzlich sehr, sehr strikt sein. Du darfst dann nicht mehr abweichen und plötzlich frierst du deine Revolution, also sie verliert an jeglicher Flexibilität. Und ich glaube, das passiert vielen Firmen, die einfach irgendwann Nokia, die waren wahnsinnig erfolgreich und waren einfach Tasten. Plötzlich kommt einer ohne Tasten und sie haben wirklich bis zum Schluss versucht, ihre Tasten in Anführungszeichen beizubehalten. Warum? Sie waren damit erfolgreich. Das hat ihr Selbstbild geprägt, dafür standen sie und das schmeißt man dann einfach weg, das behält man bei. Und zwar aber glaubst du nicht,
dass dieses Innovators-Dilemma inzwischen den Unternehmen so stark bewusst ist, dass wir sowas haben wie Microsoft, die jetzt mit OpenAI in die Zukunft gehen und einer der teuersten Unternehmen der Welt sind?
Ja, es gibt Industrien, die lernen.
Also dieses ständige Hinterfragen.
Ja, es gibt einfach, das ist, glaube ich, so ein bisschen, Microsoft hat tatsächlich zweimal schwere Fehler gemacht und dadurch haben sie wirklich gelernt. Die haben eine hohe Lernkurve, aber das ist jetzt auch nicht die totale Regel. Also deutsche Automobilindustrie, leider wieder, scheint es nicht so zu sein. Weil ist ja klar, wir bauen die besten Verbrenner der Welt. Warum? Weil es mechanisch ist, das können wir wahnsinnig gut. Warum soll man das aufgeben? Sobald wir das aufgeben, wird das Fahrzeug so beliebig, dass es zu einem absoluten White-Label-Produkt wird. In China, Xiaomi oder Huawei, die bauen Autos am Band. Die heißen halt nicht so, sondern da kannst du, wenn Six jetzt draufkommt, sie wollen jetzt ihr Auto Six nennen, dann können sie ganz schnell das Auto bauen. Und die deutsche Automobilindustrie ist aufgestellt genug, dass sie mit allen Mitteln versuchen, das irgendwie aufzuhalten. Weil wenn dieser Dammbruch kommt, dann wird es schwierig. Die Amerikaner auch? GM und Ford? Amerikaner ganz genauso. Aber es ist halt wirklich so, wenn so ein Damm mal bricht und du dir vorstellst und versuchst, mit deinen Leibeskräften aufzuhalten, dann ist das Ergebnis klar. Dann ist es nicht einmal mehr. Dann ist es einfach, ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach irgendwann mal realitätsfern. So, aber das Innovators-Dilemma oder Dilemma of Success ist nur ein Teil dieser Beschreibung. So, ich glaube tatsächlich, wir haben, Deutschland ist einer der ganz wenigen Gesellschaften, die zweimal extremst gesamtgesellschaftlich unglaublich schlimme Erfahrungen damit gemacht haben, wenn es eine zentrale Stelle gibt, die Informationen, extrem viel Informationen sammelt und die verknüpft. Und die Erfahrung haben wenig Länder gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment, die Chinesen, die leben damit. Die leben schon seit Anbeginn damit. Bei uns war es so, in Britenreich und dann in der DDR, ist diese Datenerfassung und auf natürlich ein völlig anderen Level, aber das hat so tiefe Spuren in unserem Bewusstsein hinterlassen, glaube ich, dass wir aus gutem Grund Angst davor haben, wenn es eine staatliche Stelle oder sei es eine staatliche oder nicht staatliche Stelle gibt, die einfach zu viel Informationen über dich sammeln kann und die durch Vernetzung du so gläsern wirst, dass du die nicht mehr verstecken kannst, dann bist du ausgeliefert. Die Erfahrung haben nicht viele Länder gemacht. Und deswegen glaube ich, ist gerade Deutschland da so unglaublich vorsichtig und auch aus guten, wenn es jetzt wirklich stimmen sollte, dann wirklich aus sehr, sehr gutem Grund.
Super interessanter Punkt, ja.
Und deshalb glaube ich, dass wir gar nicht anders konnten und dass wir auch tatsächlich das Pendel so blöderweise so stark in diese Vorsichtsrichtung schwingen haben lassen, dass wir mittlerweile alles nur noch aus einem Generalverdacht heraus betrachten. Weil ehrlicherweise, wenn du es jetzt einmal anschaust, die Datentransparenz hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir alle komplett geknechtet wurden. Auch mehr Technologie hat im Grunde genommen nicht zum schlechteren Leben geführt, sondern zum besseren Leben. Also die Technik ist nicht unser Feind. Wir in Deutschland haben aber tatsächlich lustigerweise gerade diese ganze digitale Technik, habe ich so das Gefühl, dass wir sie als immer mehr Bedrohung sehen. Ich habe mich ehrlicherweise mit KIs jetzt mal wirklich beschäftigt. Weil ich, ja, am Anfang war meine erste Reaktion, habt ihr einen Vogel, weg mit der KI, die wird uns alle setzen. Nee, so funktioniert KI erstmal nicht.
Echt?
Ja, nee. Also,
I'm an Embracer.
Nee. Also,
ich umarme immer. Ich schaue immer, ich bin so neugierig.
Ich habe mit
einer Mensch. Und ich lache immer so viel. Also es ist echt, ich amüsiere mich auch mit Claude. Ich benutze hauptsächlich Claude, weil mir Anthropic ein bisschen sympathischer ist mit dem Geschwisterpärchen. Sam Altman finde ich sehr, sehr, super scary. So next scary guy.
Ja, aber das ist, ganz super Punkt. Elon Musk ist uns scary, der Sam Altman. Das sind alles Menschen, die zu viel Macht auf sich vereinen. Da werden wir Deutschen ganz nervös. Warum? Wir haben einmal einen gehabt, der hat die ganze Macht in der Hand gehabt.
Ja, wir wissen und Bescheid. Ich glaube nicht, dass die Bescheid. USA und weiß, was sie da getan haben.
Es war nicht zu unserem Vorteil. Es war nicht zu unserem Vorteil.
Ja, und ich glaube auch, es wird nicht zum Vorteil der USA sein. Also wirklich nicht. Es ist super scary, dass ein Mensch wie Elon Musk so viel Power in sich vereint, ja. In den unterschiedlichsten Aspekten. Er kann damit Robotik ganze Armeen aufstellen, wenn er möchte, wenn es dann mal so weit ist. Ja.
Ja.
Starlink, wir haben da schon drüber gesprochen, was jetzt SpaceX alles gemacht hat, etc. Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass er allein dafür verantwortlich ist. Ich glaube, er hat ein gutes Team. Ich hoffe immer noch, dass er irgendwann mal so ein arschiger Arbeitgeber ist, dass er keiner mehr arbeiten will, außer dieser verdammte Techniker, der heute bei mir war und alles verhunzt hat. Sorry, das muss jetzt noch mal kurz raus. Der darf bei Elon Musk arbeiten.
Hm.
Und dann bitte gehen Mars schießen. Aber das würde der nicht hinkriegen. Der
One way.
Egal. One way. Aber das macht mir wahnsinnig Angst. Und ich glaube auch, dass es berechtigt ist. Ich habe Angst vor Autokratie. Ich glaube, die USA hat dieses Erlebnis nicht gemacht und ist deswegen so naiv in diese Wahl reingegangen.
Ja.
Hoffentlich werde ich Lügen gestraft. Aber das ist wirklich ein super interessanter Punkt. Datenschutz, diese fast schon paranoide
Das Recht, sich zu verstecken. Das Recht, sich vor der Gestapo zu verstecken. Versteh mir nicht falsch, weil das schwingt bei uns mit. Das hat sich so tief, das ist zwei Generationen jetzt her. Natürlich hat sie das eingebrannt. Und wirklich jeder von uns hat dieses tiefe Trauma nehmen wir mit. Und deswegen reagieren wir so. Aber Sissi, es darf nicht zu einer Lähmung führen, weil die Welt wird sich auch draußen weiterdrehen. Die Gesellschaft, wir sind wie große Kinder. Natürlich wird die KI wird kommen. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Und ganz ehrlich, wenn wir diese KI mal bekommen und wenn wir sagen, jetzt machen wir mal was draus, jetzt nehmen wir sie einfach unseren typisch deutschen Pragmatismus und wir machen jetzt was draus. Wir wollen uns da an die Spitze setzen und die KI könnte auf einen Schlag sämtliche, also die größte...
Aber ist das nicht sowas, was jetzt passiert von der Schwarzgruppe da in Heilbronn, was er da hinstellt, ist ja völlig verrückt. Sehr
ja, das wäre meine Hoffnung, aber es passiert
keine
dann
Ahnung,
schon wieder...
Ob das Geld reicht.
Ja, aber schau mal, das schön passiert. Und was passiert jetzt? Wir machen schon wieder, jetzt Europa bereitet schon den KI-Act vor. Und dieser KI-Act, verstehe mich nicht falsch, aber das ist im Grunde the world innovates, Europe regulates. Und wir dürfen ja,
das
eines...
Das ist natürlich ein schöner Spruch, aber die Aufgabe, da kann man vielleicht in 10 Jahren rückblickend sagen, wer hatte recht. Ja, bei Social Media hätte man es vielleicht auch machen sollen. Das ist, ich finde es ein schwieriges Feld. Ich frage,
ja, also aber es wird uns auch Social Media nicht umbringen. Es wird uns alles, die KI wird uns nicht
umbringen. Schon um.
Ja.
Also das glaube ich schon.
Sissi.
Beziehungsweise beschleunigt etwas, wenn man vielleicht noch nicht so gefestigt ist oder
nicht gefestigt ist. Klar, aber das ist, ja, aber selbst da muss eine Gesellschaft eine Handhabe finden. Zum Beispiel, dass wir dieses Thema so essentielle Dinge wie Geldwirtschaft, wie Medien, Medienfunktionalität, wie die Medien wirklich funktionieren, wie Öffentlichkeit wirklich funktioniert. An der Schule nicht lernen, brauchen wir uns wirklich nicht wundern, wenn wir dann unsere Jugend völlig unbedarft in sämtliche Probleme dieser Erde rennt.
Punkt. Die Eltern auch ein gewisses Gefühl und nicht nur die Schulen, weil die sollen ja so ziemlich alles unterrichten. Aber
ja,
bin ich schon bei dir, ja.
Ernährung, aber Sissi,
positives ganz ehrlich, Denken, ja, mentale Gesundheit, Sport, Musik, Mathematik, Informatik. Also es kommt ja ein bisschen was zusammen, was in der Schule alles gelehrt werden soll.
Ja, ich bin aber ganz ehrlich, ich gebe dir recht, aber zum Beispiel, ich verstehe es bis heute nicht, warum man die Geldwirtschaft, wie Geld wirklich funktioniert, wie steht Geld und so weiter. Dass wir das nicht lernen, verstehe ich bis heute nicht. Dass wir die Medienfunktionalität, also wie entsteht eine Öffentlichkeit und so weiter, dass wir das nicht lernen, verstehe ich also nicht. Und ganz ehrlich, klar, können wir es jetzt sagen, das müssen alles die Eltern machen.
Nicht alles, aber
ganz ehrlich, ich dachte schon, dass die Schule dafür da ist, dass wir Menschen ausbilden, fürs Leben fortbilden, wirklich. Und da verändern sich ja viele Dinge gerade. Und jetzt sind wir schon bei der Bildung und da sage ich, da entstehen ja auch neue Dinge, aber es ist wahrscheinlich so. Jetzt, wenn man uns den Podcast jetzt zuhört, Sissi, dann bist du einerseits, sagst du, wir brauchen und ist doch gar nicht so schlecht an Zukunft und überhaupt. Und auf der anderen Seite, nein, Moment, stopp. Also wir haben auch mittlerweile echt Angst vor Exzellenz. Also wir haben Angst, dass Europa mal sowas wie einen Elon Musk hervorbringt. Ich wäre froh drum, weil ganz ehrlich, der Siemens, Die Bosch, Robert Bosch, das waren so Typen. Das kommen jetzt, der Gottfried Daimler, das waren damals diese,
ich bin eine Frau, ich will so einen Typen nicht. Ich will auch keinen Präsidenten, den ich keine Sekunde mit einer Tochter oder mit mir selbst in einem Raum lassen will. Das finde ich
ja, nicht aber geil. Das hat doch so eine mit dem anderen
nichts zu tun. Aber
das hat alle mit dem anderen nichts zu tun. Also jetzt sind wir wieder doch, beim Trump. Der Trump ist ein Spinner. Punkt. Ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber das geht ja nicht.
Der ist der machtvollste Mensch der Welt in kürzester Zeit.
Ja, aber stopp, wir waren doch jetzt gerade, wir waren jetzt nicht beim Trump. Wir waren jetzt gerade bei den exzellenten Unternehmern. Sissi. Und ja, exzellente Unternehmer, wir haben Angst vor exzellenten
gar nicht so sehr. Vielleicht ist die Zukunft gar nicht so sehr bei diesen single-heroisierten Menschen, sondern vielleicht ist es tatsächlich in dem Gedanken der Community, der Gemeinschaft, vielleicht sind wir da stark. Es braucht Menschen und wie gesagt, wir haben Unternehmen, aber weil sie nicht in dieser Überfrachtung nach oben geschraubt werden, sowas wie Celonis, die Typen, die treten auf. Die sind ja aus Bayern, die haben da im Studium angefangen mit dem Bayerischen Rundfunk als ersten Auftraggeber, so als lass mal die Jungs mal ein bisschen was mit unseren Daten machen. Ja, aber wie die auftreten, das ist kein Elon Musk. Aber das ist doch okay. Ja, also die können doch monster erfolgreich sein.
Ja.
Wieso braucht der Mann, und das sage ich jetzt spezifisch, ohne zu gendern, immer dieses Heroische, da sind wir wieder bei diesem Bild, der da, was weiß ich, wie aus dem Feuer heraussteigt und die Flamme nach oben reckt. Wieso? Für was? Wieso kann man nicht gemeinschaftlich was voranbringen und sagen, wir durchbrechen mal dieses Bild des Messias, der da daherkommt und uns alle, was weiß ich, und der ist das Genie. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Elon Musk irgendwas alleine hätte machen können. Er hat einfach die Menschen angezogen, die gesagt haben, hey, ich will hier was verwirklichen.
Genau.
Und das hat er gemacht mit
Kohle. Du hast ja gerade selber die Antwort gegeben.
Ja, aber das geht um Geld hier.
Es geht nicht automatisch um Geld.
Und ich glaube nicht, dass er die Menschen so anzieht, dass sie ihn anhimmeln. Ich glaube, dass viele für ihn arbeiten, die einfach nur für ihn arbeiten und nicht unbedingt seine Meinungen teilen. Oder manch eine Frau will mit ihm Kinder zeugen anscheinend. Gut, dann...
Sissi, pass auf, kommen wir zurück zu dem Punkt. Ob das jetzt eine Gruppe ist oder ein Mensch, diese Angst vor Exzellenz, jemand, der wirklich etwas tut oder eine Gruppe, die etwas tut, das so outstanding ist, dass sie die gesamte Welt irgendwann danach richtet. Die Angst haben wir in Deutschland, glaube ich, vielleicht aus den vorgenannten Gründen so stark, dass du diese Leute, die tatsächlich Potenzial haben, aus dem Land scheuchst, weil sie nicht wirklich willkommen sind. Und damit reist ganz viel Exzellenz tatsächlich ins Ausland. Und das können wir uns tatsächlich nicht erlauben. Und du hast am Punkt gesagt,
es gibt erfolgreich sein können. Das ist für mich nicht Exzellenz. Es ist für mich nicht Exzellenz. Elon Musk steht für mich nicht für Exzellenz. Ja, das ist es nicht.
Du vermischst da, glaube ich, so ein bisschen deine persönliche Leiden, ob du ihn magst oder nicht. Natürlich ist der Elon Musk, natürlich ist der exzellent. Also als andere ist wirklich, Entschuldigung, also das ist völlig weltfremd.
Er steht für mich nicht repräsentativ für Exzellenz. Und das wäre ganz, ganz schlimm, wenn er das wäre, weil dann ist es tatsächlich eine Welt, an die ich nicht glaube. Jemand, der durchmarschiert und der Erfolg hat, weil er andere Menschen überrollt, weil er wahnsinnig viel Geld angehäuft hat und die ohne Rücksicht, das glaube ich nicht.
Ja, aber schau mal, das ist
immer genau Unternehmen. Schau doch mal zum Beispiel, wenn du sagst, lass mich mal ganz kurz. Ein Beispiel ist auch, wie heißt der, Tobi noch was? Ein Deutscher, der nach Kanada gegangen ist, weil er sich dort verliebt hat und dann ein Unternehmen gegründet hat namens Shopify. Mhm. Riesengroß, börsennotiert, riesengroß. Ja. Der ist nicht nach Kanada gegangen, weil er gedacht hat, da kann ich besser ein Unternehmen gründen, um meine Exzellenz zu präsentieren, sondern er hat da drüben angefangen mit irgendwie Snowboard-Verkauf, hat sich dort verliebt, ist dort geblieben und führt jetzt eines der größten Unternehmen.
Ja.
Und dem spricht man aber wahrscheinlich keine Exzellenz zu. Warum?
Warum würde ich nicht sagen, dass man dem keine Exzellenz zuspricht? Wie kommst du drauf?
Ja, aber dieser Mensch steht jetzt nicht da wie so eine Figur wie Elon Musk. Und so wir in Deutschland genauso akzeptieren.
Ja.
Der ist halt in Kanada.
Er ist halt in Kanada.
Zufällig.
Also wie viele Shopify's haben wir in Deutschland?
Ja, weil er dann...
Wie viele Shopify's haben wir in Deutschland?
Ja, aber wie gesagt, schau doch mal auf Celonis und die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe.
Ja, ist schon klar. Aber schau mal her, jetzt kann man sagen,
der Mittelstände sind einfach nicht börsennotiert, ja?
Kann sein. Aber schau mal her, nochmal, um zurückzukommen.
Keiner spricht mehr über BioNTech. Keiner mehr.
Ja?
Keiner mehr.
Ja, die waren vielleicht da und so richtig. Ja, also über BioNTech, das ist ein sehr spezieller Fall, würde man sagen. Halleluja.
Wieso denn?
Ja.
Darf Exzellenz kein spezieller Fall sein? Oder muss das.
Nee, ist schon klar, aber sie sagen halt jetzt pleite.
Naja, also pleite würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, also. Wasn't that sustainable? Das
schreit ganz meins.
Ja, aber versteh mich falsch. Schau mal, Sissi. Ich möchte jetzt einfach mal dir das ein bisschen zurückgeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Dilemma. Wir versuchen, du kannst über eines wirtschaftlicher Erfolg und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da waren deutsche Firmen auch immer ganz, ganz gut drin. Deutsche Firmen waren sehr erfolgreich und sie waren nie richtig nett. Weder der Bundeskanzler noch
irgendein... 83,86 Milliarden US-Dollar ist BioNTech wert.
Ja, das war...
Ja, es war schon mal mehr.
Und sie haben ein bisschen Probleme jetzt gerade. Aber
so deutsch, Alex. Das ist der deutscheste Satz deutsch. Ever.
Das ist total. Eben nicht deutsch.
Schau, sie sind gefallen. Failure. Wer weiß, was morgen in die Ecke kommt.
BioNTech war in einer sehr speziellen Situation, haben sie Milliardengewinne gemacht, ja, und haben eine Situation, eine sehr spezielle Situation genutzt. Jetzt andere Firmen wie zum Beispiel Spotify, Shopify, Tesla haben über Jahre wirklich, Amazon, das beste Beispiel, die haben über Jahre riesen Verluste geschrieben. Also ganz bestimmten Grund haben die Verluste geschrieben. Das war überhaupt kein Thema. Die haben einfach reinvestiert. Das ist eine völlig andere Strategie. Die wussten ganz genau, was sie tun. Ja, und da hat keiner was mit Failure. Das war klar. Jeff Bezos baut einfach, der wusste so genau, wo er hinaus will. Und die Frage ist.
In der Pharma darf man nicht investieren, weil Forschung
das,
in der
das
Pharma.
Nee, das habe ich ja gar nicht gesagt, Sissi. Aber lass uns doch bitte jetzt nicht bei BioNTech aufhängen. Also ehrlich, BioNTech hat, die Frage wäre, wer BioNTech ohne Corona zu BioNTech geworden, wie wir es jetzt kennen. Und ich würde sagen, nein.
Ja.
Nein. Punkt. Und Frontex steht jetzt da auch nicht als den Peak der Innovation. Und ich finde, was die Gründer gemacht haben, extrem toll. Da gibt es überhaupt kein Thema. Und ich war ganz erstaunt, dass sowas mal aus Deutschland kommt. Juhu. Verstehe mich nicht falsch, bloß du kannst es jetzt nicht verallgemeinern. Ehrlicherweise. Und ja, Deutschland ist großartig und Deutschland hat ganz, ganz tolle Dinge. Bloß, du müsstest dir selber zuhören. Also du lernst, wir müssen das alles irgendwie gemeinsam machen. Es darf keinen wirklich starken irgendjemand, der in Führung geht und mal wirklich einfach Dinge umsetzt. Das darf es bei uns alles nicht geben. So kommt es gerade bei mir an. Das darf
es
geben,
aber es muss kein Führer werden, sondern jemand, der in Führung geht.
Ganz ehrlich, große Innovationen und ehrlich, da wird es immer irgendjemand geben, irgendeine Galionsfigur, die irgendwie in Führung geht. Da wird es immer irgendjemand brauchen, der an der Spitze steht, der diese große Vision hat, den die Menschen einfach folgen. Und dass das eine Gruppe ist, dass es eine basisdemokratische Gruppe ist, das ist der große, große Irrglaube. Und ja, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, bedeutet extrem hart zu kämpfen und wirklich an der Grenze aller Fairness. Und Jeff Bezos ist nicht nett, Elon Musk ist nicht nett, die sind alle nicht nett. Das war aber der Gottfried Daimler wahrscheinlich auch nicht und der Robert Bosch. Das waren knallharte Unternehmer.
Ich bin von Jeff Bezos noch nicht so bedroht, weil er, glaube ich, viel Zeit auf seiner Yacht verbringt und da seine
Frieden findet. Und alles dieses, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum bashen wir immer, die erfolgreichen Menschen werden bei uns bloß noch gebasht.
Elon Musk ein Psycho ist, der uns wirklich alle in den Untergang führen kann und ich glaube, das ist sehr, 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 aber
dann musst du tatsächlich so ein bisschen daran erinnern, es gibt schon noch genug regulative Kräfte und es ist nicht, die Adolf Hitler ist vorbei, vielleicht wird es ihn nie wieder geben, hoffentlich. Ich habe viel mehr Angst vor Trump. Vor dem habe ich tatsächlich Angst, weil der völlig unplanbar ist, dieser Mensch.
Ja, hier haben wir zwei, die zusammen sind. Aber das werden wir nächstes Jahr sehen oder die nächsten Jahre sehen. Und hoffentlich straft mich das alles Lügen. Ich kann es mir nur erhoffen.
Schau mal,
ich habe eine andere Einstellung.
Du bist eher deutsch. Du sagst, oh Gott, die Zukunft und wir werden alle untergehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich großartig wird.
Deutsche Narrativ, weil ich viel zu positiv bin für eine Deutsche. Aber
Es ist bei mir nicht besonders positiv.
Ich mag einfach Heroisierung, mochte ich noch nie. Und diese Überhöhung von Menschen, das ist überhaupt nicht mein Fall. Da kann ich leider nicht aus meiner Haut. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich finde es auch super spannend, was du für Argumente vorgebracht hast. Und gerade das Soziologische, Psychologische, in uns fest verhaftete. Ja, ich glaube, die Sorge ist auch zu Recht. Wir schlittern hier in eine mögliche Autokratie in den USA.
Ja.
Das werden wir jetzt alles sehen. Wir haben gar nicht über urbane Mobilität gesprochen, die, ich glaube, in Europa entsteht und in anderen Ländern vielleicht noch nicht so. Ich glaube total an Europa, mit vielen Mühen und vielen Krückstocken, aber sonst fällt bei mir alles zusammen. Nächstes Mal blicken wir auf 2024 zurück. Da bin ich auch schon wieder gespannt. Ich bin mir sicher, wir werden wieder bei diesen Themen landen. Gott, hey, hier Hitze bei mir. Minusgrade und ich schwitze. Aber wie gesagt, nächsten Monat sprechen wir uns schon wieder. Das brauchen wir auch. Wir haben viel zu besprechen. Das merken wir schon. Hey, jetzt Alex, zum sechsten Mal seit einem Jahr. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Energie, für deine Sprudeligkeit. Allen vielen Dank fürs Zuhören, wenn noch jemand zuhört. Wie steht's? podcast@nimsrate.de für alle Wünsche, Anmerkungen, Einwände. Eure Theorien hören wir auch sehr gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal im Dezember. Nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Bis dann.